Jetzt neu, der Drink Big Impuls für alle, die es selbst in die Hand nehmen wollen. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie und unseren inspirierenden Gästen hörst du frische Ideen und praktische Tipps, die deinen Alltag bereichern. Prägnant, motivierend und auf den Punkt. Willkommen zurück zu unserer Drink Big Impuls-Reihe. Heute geht es um dich und darum, wie du dein Leben bewusster, klarer und mit mehr Leichtigkeit gestalten kannst. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du ständig irgendwie funktionierst, aber dabei selbst ein bisschen auf der Strecke bleibst und dass du es immer allen recht machen möchtest, aber am Ende des Tages trotzdem unzufrieden mit dir oder mit deinem Leben bist. Und dass deine einzigen Ziele und Wünsche irgendwie immer darauf ausgerichtet sind, anderen zu gefallen, aber das, was du wirklich willst, immer hinten auf der Strecke bleibt. Oder du sagst, ja, jetzt ist einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Meine heutige Gästin hilft Menschen dabei, mentale Blockaden zu lösen, innere Stärke zu entwickeln, um mit mehr Selbstvertrauen ins Leben zu gehen. Sie begleitet Führungskräfte, UnternehmerInnen und alle, die sich nicht länger von Stress, Zweifeln oder von äußeren Erwartungen bremsen lassen möchten. In dieser Drink Big Impuls-Folge sprechen wir darüber, wie du für dich selbst einstehst, ohne dich dabei aber zu verlieren, warum Disziplin vielleicht nicht der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist und wie du dich von alten Denkmustern lösen kannst, die dich im Alltag oft zurückhalten. Freu dich auf wertvolle Impulse, die du direkt in deinen Alltag mitnehmen kannst. Lasst uns gemeinsam neue Perspektiven entdecken. Herzlich willkommen, Sandra Raug.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Es freut mich sehr. Bevor wir uns gleich zu spannenden Themen austauschen möchten, darf ich dir nochmal ein Rodeos Mineralwasser anbieten?
Sehr, sehr gerne.
So, du magst es am liebsten still, habe ich gehört.
Ja, ich mag gerne stilles Wasser.
Das ist ja eigentlich ganz untypisch, denn wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du eigentlich gar keine stille Person bist.
Ich würde sagen, ich bin auf der einen Seite schon still, auf der anderen Seite schon laut. Also auch hier gibt es zwei Anteile in mir. Ich wusste das ganz lange nicht. Also man nimmt mich immer als sehr extrovertiert wahr und das stimmt auch auf der einen Seite. Also ich habe einen sehr hohen extrovertierten Anteil. Was ich persönlich lange nicht wusste, ist, dass sobald ich in einer fremden Umgebung bin mit mehreren Leuten, ich hochgradig erstmal introvertiert bin. Mhm. Und dann erstmal brauche, um anzukommen, auch in dem Raum anzukommen, die Energien irgendwie auch so mich daran zu gewöhnen und zu gucken, okay. Und dann auch erst ankomme und auf Leute zugehen kann. Mhm. Und das war für mich ein sehr spannender Moment, auch das für mich zu realisieren, weil das Label, was ich halt immer erhalten hatte vom Außen, war, du bist halt extrovertiert und du redest viel.
Mhm. Darüber würde ich gleich sehr gerne noch mit dir sprechen. Und das wäre auch schon eine super Überleitung zu unserer ersten Folge. Aber vielleicht möchtest du dich vorher noch mal ganz kurz selbst vorstellen, wer du eigentlich bist und warum du hier bist.
Mhm. Genau, mein Name ist Sandra Raug. Ich bin 37, bin Mama von einer jetzt dreijährigen Tochter. Und arbeite als Coach, als Trainerin, als Organisationsentwicklerin und helfe da Menschen vor allem aus den inneren Selbstzweifeln herauszukommen, wirklich Durchbrüche für ihr Leben, für ihren beruflichen Erfolg zu bekommen und zu schauen, okay, wo sind denn wirklich die tiefsitzenden Blockaden, die wir oft gar nicht wahrnehmen, die Muster, in denen wir gefangen sind, die Schleifen und dass sie zum einen ihre Ziele besser erreichen, dass wenn sie Führungskräfte sind, aber auch gucken, okay, wie kann ich denn mein Team auch nachhaltig motivieren, dass wir die Ziele gemeinsam besser erreichen, dass die Fluktuation sind, dass die Zufriedenheit. Und meistens fängt es immer bei uns selber an. Also da geht es ganz, ganz viel auch um Selbstführung und zu gucken, wie schalten wir denn die innere Stimme im Kopf ein bisschen leiser.
Mhm. Das ist ja jetzt kein Beruf, den man lernen kann, würde ich mal behaupten. Wie bist du selbst dahin gekommen?
Ich bin selbst dahin gekommen, übers Reiten tatsächlich. Ich habe mir damals ein junges Pferd gekauft, eine vierjährige Stute, die habe ich bis heute. Und wollte springen und habe aber irgendwie wirklich Panik auf einmal bekommen. Und eine Kollegin damals, da war ich noch angestellt, sagte, probier doch mal eine Hypnose aus. Und dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, dass das offensichtliche Thema, also die Angst vorm Springen, gar nichts mit der Angst vorm Springen zu tun hat, sondern komplett familiäre Themen begründet hat. Und ich fand das so spannend, weil wir oft denken, es ist das Thema A, das ganz Offensichtliche, und es ist es oft nicht. Und dann aber auch zum einen als Führungskraft tätig war, hinterher den Job gewechselt habe und auch gesehen habe, wie viele Menschen so unzufrieden sind und wie viel mehr ein Unternehmen, aber auch eine Abteilung zielführender sein könnte und zufriedener sein könnte. Und die meiste Zeit des Lebens verbringen wir nun mal auf der Arbeit. Und wenn wir da als Führungskräfte die Stärken wirklich gut einsetzen von den Mitarbeitern und die Schwächen so ein bisschen ausgleichen oder rausblenden, dann sinkt im Endeffekt eine komplette Zufriedenheit, also von der einzelnen Person, was sich auch wieder auf ihr Privatleben ja auswirkt, vom gesamten Team, aber auch von der Führungskraft.
Glaubst du, dass, und das ist jetzt vielleicht auch die Überleitung für unser erstes Thema, dass Selbstzweifel da eine ganz große Rolle spielen, wenn man mit sich selbst irgendwie nicht ganz im Reinen ist, dass man das dann halt auch vielleicht unbewusst nach außen strahlt?
Ich glaube schon. Also ich war früher auch voller Selbstzweifel gewesen und du hast es mir aber nie angemerkt. Sondern dadurch, dass ich so voller Selbstzweifel gewesen bin, habe ich versucht, das zu überspielen, weil ich in mir auch Glaubenssätze getragen habe. Also Glaubenssätze sind Sätze, die wir einfach über uns glauben, dass ich stark sein muss, dass ich keine Schwäche zeigen darf, dass ich keine Verletzlichkeit zeigen darf und habe versucht, das komplett zu überspielen. Und was mir auch immer wieder mit Klienten begegnet, ist, es sind so viele Selbstzweifel da, die uns teilweise hindern, wirklich unsere Stärken zu leben, das, was wir wirklich wollen, auch auszuleben. Und oft wissen wir das ja auch gar nicht, sondern wir sind in einem System drin, was uns vorgibt, wie wir sein sollen, wie wir sein müssen. Und ganz oft merken wir aber, das passt nicht zu uns. Und das sind am Anfang sind das so leise Stimmen, die klopfen. Und irgendwann hast du auch körperliche Symptome.
Was glaubst du, wo diese Zweifel oder diese, vielleicht kann man es auch über, den Wunsch nach Überangepasstheit nennen, wo das herkommt?
Was ich wahrnehme, ist, dass es bei Frauen deutlich, deutlich mehr ist. Also man nennt das auch People-Pleasing, also gefallen wollen. Das kann familiäre Ursachen haben. Das ist aber auch so ein bisschen die Erziehung, die gerade Frauen genießen. Also du musst nett sein, du musst brav sein, du musst angepasst sein, du darfst nicht laut sein. So Männer haben auch ihre Themen, aber bei denen, die sind dann die wilden Kerle, das sind die Lauten, so da haben wir nochmal andere Sachen. Und bei Frauen ist es ganz oft wirklich so, wie die Erziehung ist. Oder beispielsweise auch, wenn ich jetzt aus einem Elternhaus komme und wenn Streitigkeiten gewesen sind, ich beispielsweise damit bestraft wurde, dass man 3 Wochen nicht mit mir gesprochen hat oder dass Versprechungen nicht eingehalten wurden. Also, weiß ich nicht, versprochen bekommen, du wirst dahin gefahren als Jugendliche und die dann gesagt haben, okay, nee, dein Verhalten passt nicht, seh halt zu oder du darfst jetzt gar nichts mehr. Und dann entstehen die Muster in uns, wo wir natürlich auch sagen, ah, okay, also ich muss angepasst sein, ich muss den Leuten gefallen, damit im Endeffekt ich auch meinen Willen bekomme. Mal ganz plakativ runtergebrochen. So, damit ich angenommen bin. Weil die größte Angst, die wir immer noch in uns tragen, ist, dass wir nicht angenommen sind. Dass wir ausgegrenzt werden. Und das kommt ja irgendwo auch aus der Steinzeit, weil, also da ist unser Gehirn leider nicht so viel weiterentwickelt. Also wenn du jetzt alleine bist, hättest keine Freunde, wärst ausgegrenzt, würdest du ja trotzdem überleben können. Damals war es aber so gewesen, wenn du ausgegrenzt wurdest und hättest das Feuer bewachen müssen, jagen müssen und, du wärst einfach gestorben. Also es wäre eine Existenzbedrohung gewesen und im schlimmsten Fall hättest du es nicht überlebt. Und deswegen ist diese Verbindung zu Menschen zu haben, angenommen zu sein, in uns so tief verwurzelt, dass bei ganz vielen, die dann einfach ja die Seite, die sie vielleicht eigentlich leben wollen würden oder wo sie wissen, die wird die ganze Zeit unterdrückt, oder vielleicht wissen sie es auch nicht, die nicht ausleben.
Ein Stück weit lässt sich das Phänomen tatsächlich heute noch beobachten. Das habe ich im Studium mal gelernt, in einer Vorlesung zum Thema Umweltsoziologie, wo es gar nicht um die ökologische Umwelt ging, sondern tatsächlich halt um die persönliche Umwelt. Und da ging hervor, dass die Selbstmordrate im Mai am höchsten ist. Und vorher wurden wir halt gefragt, was glaubt ihr, wann ist die Selbstmordrate am höchsten? Und alle haben gesagt, Weihnachten. Die Weihnachtszeit, jeder kriegt irgendwie vorgelebt, wir sind alle glücklich mit der Familie und Liebe und Wärme und Zusammensein. Und nee, tatsächlich ist es nicht so. Es ist nämlich so, dass beobachtet wurde, dass im Mai halt so langsam wieder das soziale Leben losgeht. Die Leute gehen wieder vermehrt raus. Du triffst die in Biergärten, du triffst die auf Stadtfesten. Die Fußgängerzonen sind voll, die Schlangen an den Eisdielen werden immer länger. Und Menschen, die sich einsam fühlen, kriegen das in diesen Frühlingsmonaten sozusagen am meisten vor Augen geführt. Und das ist ja auch das, was du irgendwie sagst. Man fühlt sich trotzdem heute noch irgendwie nicht alleine überlebensfähig, weil man halt diese Einsamkeit dann hat. Es ist gar nicht mehr so rudimentär Feuer, Wasser, Schlafen, Essen, sondern diese Nähe zu anderen Menschen. Ich glaube, das führt auch dazu, dass wir so überangepasst sind, weil man ständig vor Augen geführt bekommt und jetzt auch gerade durch Social Media,
absolut,
du bist total einsam. Mhm. So, ich habe das auch ganz, ganz viele Jahre gehabt, wenn ich freitagsabends mal nichts vorhatte, in Anführungszeichen, und ich alleine auf meinem Sofa gesessen habe und dann bist du auf Instagram und siehst, ah, die ist da, die ist mit dem, ach, die hat einen schönen Pärchenabend mit ihrem Freund und du sitzt da und denkst dir so, cool, und ich sitze alleine auf meiner Couch und fühlst dich total einsam und alleingelassen.
Ja. Das ist eigentlich ein ganz Nein, das ist aber ein ganz zentraler Punkt. Also wir sind heutzutage vernetzter als jemals zuvor in unserem Leben und fühlen uns dennoch einsamer als jemals zuvor oft.
Mhm.
Weil gerade Social Media ist ja so eine Glitter-Shiny-Welt auch.
Ja, voll.
So, wo im Endeffekt ja nur das Leben dargestellt wird, die guten Seiten, aber oft auch nicht die wirklichen Seiten.
Ja.
Und das führt dazu, dass wir uns vergleichen, und vergleichen ist meistens der Anfang vom Ende.
Wie kann ich es denn schaffen, dass ich mir vielleicht wieder selbst ein bisschen mehr vertraue?
Mhm. Die Frage ist, warum vertraust du dir nicht? Ne? Also wo hast du es verloren? Also ich glaube, das Vertrauen in uns selber ist immer da.
Mhm.
Wir haben oft nur den Zugriff vergessen. So, und wenn du in deinen Körper reinhorchst, und die meisten fühlen Gefühle, und ich kann das 100% nachvollziehen, bei mir ging es auch nicht anders damals, ich habe alles nur noch im Kopf gefühlt. Also ich war so dissoziiert von meinem Körper, dass ich nichts mehr ab hier wahrgenommen habe, scheinbar, sondern alles nur noch im Kopf. Und da ist so die erste Frage, wo fühlst du denn das Vertrauen? Oder wie würdest du dich denn anfühlen, wenn du dir wirklich zu 100% vertrauen würdest? Wie würdest du dich bei dir anfühlen? Wo würdest du das Vertrauen in deinem Körper wahrnehmen?
Ich möchte jetzt ungern sagen, im Kopf. Mhm. wie fühlt sich Vertrauen an, Selbstvertrauen? Lass mich überlegen. Ich glaube tatsächlich.
Auch spannend, dass du sagst, lass mich überlegen. Also wenn du jetzt, wenn du einmal vielleicht auch einen kurzen Moment die Augen schließen magst und einfach mal gucken magst, wo im Körper nimmst du das Vertrauen in dich selber wahr? Dass du dir selber vertraust.
Ich glaube, es ist nicht der Bauch, ich glaube, es ist das Herz. Mhm. So, dass man so wir Deutschen neigen ja immer dazu zu sagen, so, ne? Und diesen Moment, dass man den hat, dass man sich quasi ans Herz fasst und sagt, so, und ich schaffe das jetzt und ich stelle mich jetzt gerade hin, Brust raus, Kopf hoch, Schultern zurück und dann einfach mal machen. So, ne? Dieses Denken zu haben, ja, was soll denn jetzt auch schief gehen? Ne? Ich glaube, wir nehmen uns auch alle ganz oft viel zu ernst. Das ist auch ein riesengroßes Problem, was wir jeden Tag haben. Sondern einfach mal sagen, ja, und wenn es nicht klappt, was ist dann?
Ja, und ich glaube, oft ist es auch so, dass, weißt du, du musst nicht 100% verändern von heute auf morgen. Und auch das Selbstvertrauen in dich selber muss ja auch immer wieder erstmal bewiesen. Wir wollen uns ja erstmal alles wieder beweisen. So. Mhm. Und dann fang doch erstmal mit einem Prozenten an oder mit 2%. Und dann wirst du merken, ach, es passiert vielleicht gar nichts. Und dann kannst du vielleicht schon 5% gehen oder 10. Wir lernen das ja gar nicht. Also wenn wir uns das Schulsystem angucken, oder im Kindergarten fängt das schon an, unsere 3-jährige Tochter ist ja im Kindergarten, und der Kindergarten macht es wirklich gut und gleichzeitig haben die natürlich Regeln. So, und spätestens im normalen Schulsystem, wenn du hinkommst, müssen alle zur gleichen Zeit lesen, rechnen, schreiben können. Und es wird nicht das Positive bewertet, sondern der Rotstift wird angesetzt und dann wird dir gesagt, du bist fehlerhaft. So, und du bist vielleicht ein Mensch, der hochgradig kunstbegabt ist. Das hat aber in unserer Gesellschaft gar nicht den Stellenwert, wie jetzt, dass du lesen kannst. Aber es ist ja genauso eine Kunst, lesen und schreiben zu können, rechnen zu können, malen zu können, Musik zu machen. Das sind ja eigentlich alles eigene Künste für sich. Und wenn wir natürlich jemanden haben, der hochgradig sportbegabt ist und kunstbegabt ist, aber vielleicht nicht so gut in Mathe, dann wird ihm gesagt, etwas stimmt mit dir nicht, du bist falsch. Und dann nimmt unser Selbstbewusstsein sukzessive ab.
Was kann ich denn tun, um vielleicht, ja, meine inneren Selbstzweifel oder meine innere Kritikerin, die mir gerne auch tagtäglich vorführt, du kannst das nicht.
Mhm.
Was kann ich denn tun, um das zu beheben?
Sich erstmal bewusst zu machen, wer ist denn diese innere Kritikerin? Wer sind denn diese inneren Selbstzweifel? Also sind das wirklich zu 100% deine eigenen? Oder sind da auch noch Stimmen in dieser inneren Kritikerin von dir, die gar nicht deine eigenen sind, sondern die von deiner Mama sind, von deinem Papa sind, von deinen Großeltern sind, von deinen Kollegen sind, von deinen Mitschülern sind, whatever, von Studien. Also erstmal zu gucken, wer spricht denn da alles? Und wenn du es nur selber bist, dann ist es schon mal ein großer Fortschritt. Und dann die auch da sein lassen, weil wir wollen es immer weghaben. Wir wollen die nicht haben. So. Aber wenn du mit Druck gegen etwas gehst, dann passiert meistens der Gegendruck. Und je mehr du etwas wegdrücken möchtest, umso mehr wird es präsent sein. Mhm. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt Fastenzeit, du würdest keinen Zucker essen wollen. Mhm. So, je mehr du daran denkst, an Süßigkeiten und ich darf nicht, so, dann umso präsenter ist es. Also ich habe damals mit dem Rauchen aufgehört, das ist schon ewig her, und habe wirklich jeden Tag daran gedacht, oh mein Gott, ich würde so gerne, aber ich darf ja nicht. So, die Zigaretten waren allseits präsent. Und in dem Moment, wenn du aber auch deine Selbstzweifel einmal da lässt und vielleicht mit einem Armband, mit einem Ring, also mit irgendetwas, die auch sichtbar machst, dann verlieren die so den Schrecken. Und wir haben immer diese Ambivalenzen. Also wir haben hell und dunkel, Tag und Nacht. Und so ist das auch mit den Selbstzweifeln. Die sind da und jeder Mensch hat Selbstzweifel. Bei dem einen sind sie ausgeprägter als bei dem anderen. Und ich glaube, wenn du ein Mensch bist, der voller Selbstzweifel ist, die einfach mal anzunehmen. Und das hört sich so einfach. Also einmal, wenn wir sagen, einfach annehmen, ist es ja meistens nicht einfach. So, und dann aber auch auf der anderen Seite ein Armband. Also ich hatte das damals auch, ein Armband einfach für meine Selbstzweifel. Und so nach 4 Wochen habe ich ein Armband genommen, aber auch für da, wo ich mutig bin, wo ich gut bin, wo meine Stärken sind. Und dann konnte ich mir entscheiden, gebe ich den Selbstzweifel nach und gebe ihnen den Raum oder entscheide ich mich für das andere. Und das ist dann eine proaktive Entscheidung. Das ist dann keine reaktive mehr. Wir reagieren nicht nur auf das, was gerade ist, sondern wir treffen proaktiv die Entscheidung. Da hilft es auch mal kurz innezuhalten, wenn die Selbstzweifel anfliegen und sagen, ah, spannend, da bist du wieder. Guck mal, was willst du mir denn sagen? Weil auch alle Gefühle, und wir kategorisieren ja immer so negativ, positiv, die ganzen negativen Gefühle, die wollen eigentlich uns nur beschützen. Und wenn du denen mal sagst, ah, danke, dass du da bist, danke, dass du mich beschützen willst, und auch vielleicht mal fragst, so in dich hinein, vor was willst du mich denn beschützen? Und es sind ja oft die Sachen, die vergangen sind. Also wenn wir nachdenken, denken wir nur nach. So, sonst hieß es ja Vordenken.
Ja.
So, ne? Also ist ja eigentlich total logisch. Und deswegen, all das, was ist, hat uns ja bis gestern überleben lassen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir oft in toxischen Beziehungen festhängen, warum wir in Arbeitsverhältnissen bleiben, die uns nicht gut tun, warum wir unser Führungsverhalten nicht ändern, weil alles hat ja bis gestern funktioniert. Wenn wir es jetzt ändern, könnte es ja sein, dass wir morgen sterben. Ganz plakativ wieder runtergebrochen, von dem Steinzeitgehirn.
Mhm.
Ist ja nicht der Fall in der Regel.
So, das heißt, die Quintessenz, die ich jetzt mir aus dieser Folge mitnehmen würde, ist nicht immer nur das Negative vor Augen halten, sondern auch mal das Positive mir vor Augen halten. Und das ist ja auch was, was wir vielleicht unserer Zuhörerschaft dann heute mitgeben können, dass sie sich vielleicht einfach mal eine Woche oder ein paar Tage abends hinsetzen und überlegen, welche 3 Sachen waren heute besonders gut und was schätze ich an mir wert? Welche Entscheidung habe ich heute getroffen, die gut war, die positiv für mich war?
Ja.
Und ich denke dann auch nicht über 3 Dinge nach, die schlecht waren, weil da fallen mir dann im Zweifelsfalle wahrscheinlich sogar 5 Sachen ein.
Genau, sondern den Fokus zu shiften, also weg zu, was hat alles nicht funktioniert, was alles nicht gut, hinzu, hey, was funktioniert denn gut? Und das ist am Anfang so schwierig, weil wir kennen das nicht. Und auch anfangen, die Sprache zu verändern, weg von dem, was wir alles nicht mehr wollen, hin zu dem, was wir denn möchten. Und wenn wir das mal machen und auch bevor wir schlafen gehen, wirklich auch aufschreiben gerne. 3 Sachen, 10 Sachen. Und am Anfang sind vielleicht 3 Sachen schon so, rough. Und hinterher sind 30 Sachen voll easy. Und auch wenn du morgens aufstehst, erstmal zu sagen, hey, cool. So die ersten Momente, bevor du schlafen gehst und die ersten Momente, wenn du aufwachst.
Mhm.
Und auch wenn, ich höre das ganz oft, dass die Leute sagen, ich bin Mama, ich habe keine Zeit. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Selbst wenn du alleinerziehend bist, hast du einen kurzen Moment vorm Schlafen gehen, einen kurzen Moment vorm Aufwachen, wo du was für dich selber machen kannst.
Mhm.
Also das ich habe keine Zeit ist eine der Kardinalsausreden Nummer 1 in Deutschland. Man muss es machen und das ist im ersten Moment eine Überwindung, aber wenn man es macht, dann zahlt es sich aus.
Mhm. Dann lassen wir das doch für unsere erste Folge jetzt sehr gerne so stehen. Liebe Zuhörerschaft, ihr habt eine klare Hausaufgabe bekommen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal dürft ihr sehr gerne euch abends die Zeit nehmen, auch wenn ihr vielleicht schon im Bett liegt und einfach nochmal reflektieren, was ist heute besonders gut gelaufen, wofür schätze ich mich selbst heute ganz besonders. Was lief einfach gut? Und am nächsten Tag überlegen wir nochmal, was ist wieder gut gelaufen?
Ja.
Und wie Sandra gesagt hat, vielleicht ist es dann so, dass dir heute nicht so viele Sachen einfallen, aber morgen vielleicht schon eine Sache mehr und nächste Woche fallen dir dann von ganz alleine 5 Sachen ein, die du gut gemacht hast. Wir hören uns dann ganz bald schon wieder und bis dahin habt eine gute Zeit.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.